versuch dir einmal bewusst zu machen, wie viel Potenzial allein hier in diesem Raum steckt. Also damit meine ich natürlich Potenzial an Personen. Wir sind, ich schätze mal grob, irgendwas um die 150 Menschen plus 30 vielleicht im Zoom, die am Gottesdienst auch teilnehmen. Und das Spannende ist, dass Gott sich den Luxus erlaubt, jeden von uns einzigartig gemacht zu haben. Und ja nicht nur uns, sondern jeder von den 8 Milliarden Menschen in dieser Welt ist einzigartig gemacht. Und die Einzigartigkeit jedes Menschen, die hängt ja nicht nur an seinem Aussehen, an den Augen, den Fingerabdrücken und wie wir so als Organismus geschaffen und gemacht sind, sondern die Einzigartigkeit hängt auch an unserer Persönlichkeit, an dem, was uns als Mensch ausmacht. Wir alle sind verschieden. Das heißt, jeder bringt etwas mit. Du hast eine Persönlichkeit, die einzigartig ist. Keine andere Persönlichkeit ist so wie deine. Gott hat etwas in dich hineingelegt, etwas Einzigartiges. Und dass du hier in diesem Raum bist, dass du Teil dieser Gemeinde bist oder werden möchtest oder vielleicht noch wirst, dahinter steckt eine Idee Gottes. Weil er sagt, diese einzigartige Persönlichkeit, die fehlt, an der fehlt es noch. Die kann mein Leib, die kann das Reich Gottes bereichern. Und etwas dazu beitragen, dass das Reich Gottes in dieser Welt gebaut wird und dass die Gemeinde als Leib Jesu gestärkt wird, um das zu leben, was Gott von uns möchte. Deine Persönlichkeit ist ein ganz wesentlicher Bereich von dem, was dein Potenzial ausmacht. Was ist eigentlich Persönlichkeit? Deine Persönlichkeit ist ja letztlich deine Wesensart. Dein Temperament. Es ist das, wie du in Gemeinschaft bist, wie du auftrittst, wie du Gemeinschaft lebst. Es ist deine Denkweise, ja auch deine Verhaltensweise, es ist dein Charakter. Jeder von uns hat eine eigene Persönlichkeit. Die einen, die sind sehr extrovertiert, gehen auf Menschen zu, die anderen sind eher introvertiert, vielleicht schüchtern. Denen reicht es, mit einigen Menschen in Kontakt zu sein. Andere sind total innovativ und freuen sich, neue Dinge zu schaffen. Andere sind eher strukturiert und durchdacht und halten an dem fest, was erreicht wurde. Da gibt es Menschen, die sind sehr dominant, ja, treten dominant auf und geben gern den Ton an. Andere sind eher stetig. Es gibt so unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle und wenn man mal im Internet nach Persönlichkeitsmodell googelt, dann taucht auch ganz viel Unterschiedliches auf, um irgendwie zu versuchen einzuordnen, wie der Einzelne gestrickt ist. Und das hilft auch irgendwie so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, wer bin ich und wer sind die anderen, aber letztlich schafft es kein einziges dieser Persönlichkeitsmodelle wirklich abzubilden, wer du bist und wer ich bin. Klar sind diese Modelle hilfreich und können auch innerhalb eines Gemeindekontexts helfen, zu schauen, okay, wo ist der Bereich, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und trotzdem lohnt es sich, sich immer wieder neu die Mühe zu machen, einander kennenzulernen. Und wenn wir das miteinander machen, uns die Mühe zu machen, immer wieder neu zu fragen, wer bist du, wer bin ich, dann werden wir immer wieder voneinander überrascht sein. Das geht ja sogar in der Familie so. Dass es immer wieder Momente gibt, wo man von seinem Ehepartner, von seinen Kindern, von seinen Geschwistern, von seinen Eltern überrascht ist, weil sich da plötzlich etwas ganz Neues zeigt, womit man vorher gar nicht gerechnet hat. Wir sind ja in der Reihe, wir geben unser Bestes. Das ist einer der 4 Werte, die uns wichtig sind und von denen wir glauben, dass sie einer der Grundwerte Gottes auch für unser Gemeindeleben sind. Und dieses wir geben unser Bestes kann man ja ganz schnell mit dem Leistungsohr hören. Du musst jetzt dein Bestes geben. Gib dein Bestes, streng dich an, ja, bring das ein, was du hast. Ja, seh, wo was in der Gemeinde gebraucht wird und dann pack an. Ja, gib mir dein Geld, gib mir deine Zeit, gib mir alles, was du hast. Und dann überfordern wir mit diesem Wert. Und na klar, bei diesem Wert, wir geben unser Bestes, geht es natürlich auch darum, dass wir etwas einbringen von unserer Kraft, von unserer Zeit, von dem, was wir haben. Aber gerade dieser Bereich der Persönlichkeit, der ist so total entlastend. Weil Persönlichkeit einzubringen heißt nicht, ich muss etwas leisten, sondern Persönlichkeit einzubringen bedeutet einfach, ich kann so sein, wie ich bin. Bei der Persönlichkeit geht es eben nicht um Leisten, sondern um Sein. Und wir geben unser Bestes, nämlich unserer Persönlichkeit, das könnte man auch sagen mit sei einfach, wie du bist. Ist das nicht entlastend? Du darfst einfach sein und in dem, dass du bist, wie du bist, bringst du etwas in die Gemeinschaft hinein. Denn von deiner Persönlichkeit wird immer etwas sichtbar werden in dem Moment, in dem du in Gemeinschaft trittst. Und wenn wir sind, wie wir sind, dann werden unsere Stärken, aber auch unsere Begrenzungen sichtbar. Und das ist so ein schöner Gedanke, finde ich, dass wir alle verschieden sind und jeder Stärken mitbringt und Schwächen mitbringt und keiner von uns es versuchen muss, alles so zu machen, wie Jesus es gemacht hat. Jesus, der verbindet so die unterschiedlichen Begabungen, Persönlichkeiten und schafft es irgendwie so, der perfekte Mensch zu sein, aber wir sind nicht perfekt. Aber wir sind der Leib Jesu und das ist ja das Spannende, dass wir einander ergänzen. Ich muss nicht alles können, aber ich darf stark sein in meinen Stärken. Und wenn du stark bist in deinen Stärken, dann kann ich auch zu meinen Schwächen stehen. Denn weiß ich, ich kann bauen auf den, der mir zur Seite steht und mich ergänzt. Ich finde, das ist eine schöne und entlastende Botschaft. Aber es gibt da ein Problem. Es ist nämlich gar nicht so leicht, so zu sein, wie man ist. Persönlichkeit entwickelt sich nämlich. Persönlichkeit darf entdeckt werden. Nicht alles, was deine Persönlichkeit anmacht, ist angeboren. Vieles ja, vieles von deinem Temperament ist angeboren, aber auch einiges von deiner Persönlichkeit wird geprägt. Darum hat deine Persönlichkeit das Potenzial, Gutes hervorzubringen, also zu segnen, aber deine Persönlichkeit hat auch das Potenzial, Schlechtes hervorzubringen, also zu zerstören. Unsere Persönlichkeit entwickelt sich. Aber weil die Persönlichkeit auch geprägt ist und nicht nur gut geprägt ist, muss Persönlichkeit auch Heilung und Erneuerung erfahren. Das heißt, so zu sein, wie man ist, ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Was bedeutet das eigentlich? Letzten Sonntag hat Michael über Jakob gepredigt. Ich muss auch sagen, hört euch die Predigt unbedingt nochmal an. Findet ihr auf unserer Homepage. Und da wird uns bei Jakob eine Kämpferpersönlichkeit vorgestellt. Jakob ist eine Kämpferpersönlichkeit. Ja, und das sieht man in seinem ganzen Leben, dass er für die Dinge kämpft, die ihm wichtig waren. Das ist eine sehr gute Eigenschaft, eine Kämpferpersönlichkeit zu sein. Und ich glaube, wir haben auch hier Kämpferpersönlichkeiten. Nicht jeder ist eine Kämpferpersönlichkeit, das ist auch okay. Aber wir brauchen auch die Kämpferpersönlichkeiten. Gott hat Jakob so gemacht. Das Problem war nur, dass Jakob erstmal gar nicht für die richtige Sache gekämpft hat, sondern für die eigenen Interessen. Er hat nur für sich gekämpft und hat sich auch manchmal auf unlautere Art und Weise das genommen, was er haben wollte und ihm vielleicht gar nicht zustand. Und Jakob musste sich entwickeln und musste lernen, für die richtigen Dinge zu kämpfen, musste Gott kennenlernen, anfangen, auf ihn zu vertrauen. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo er nicht mehr Jakob, der Fersenhalter ist, der irgendwie sich erschleicht und erkämpft, was er selber möchte, sondern wo er Israel genannt wird, der Kämpfer Gottes. Oder guckt euch seinen Sohn Josef an, der Lieblingssohn von Jakob. Josef war eine Führungspersönlichkeit. Gott hat ihn so gemacht, er hat ihn zu einer Führungspersönlichkeit gemacht. Und auch hier in unseren Reihen haben wir mit Sicherheit Führungspersönlichkeiten. Das Problem an Jakob war, dass er in jungen Jahren verhätschelt wurde. Er war der Lieblingssohn von Jakob, hat alles bekommen, was er wollte und er war, glaube ich, so ein bisschen überheblich, vielleicht ein bisschen naiv. So ein verhätschelter Sohn halt. Und er musste erst durch eine tiefe Krise gehen, um zu lernen, diese Persönlichkeit in gesunder Weise zu leben. Er musste reifen, um zu erkennen, wer er ist und wie Gott ihn gebrauchen möchte. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Das Beste als unsere Persönlichkeit zu geben, kann also nicht einfach nur bedeuten, sei wie du bist, sondern die Herausforderung ist, dass wir die Person sind und werden, die Gott aus uns gemacht hat. Also es werde die Person, die Gott aus dir gemacht hat. Und das hat natürlich etwas mit Persönlichkeit zu tun. Um die Persönlichkeit aber zu sein und zu werden, die Gott aus uns gemacht hat, brauchen wir eben eine geheilte und erneuerte Persönlichkeit. Und genau darum geht es in dem Predigttext heute. Und die Kernaussage dieses Textes, würde ich sagen, ist dieses Bild von dem alten und dem neuen Menschen. Der alte Mensch wird abgelegt wie alte, zerrissene, schmutzige Kleidung. Und der neue Mensch wird angezogen wie neue, reine, schöne Kleidung. Ja, wird also deutlich gemacht, dass wir uns umziehen müssen. Und das ist so ein schön leichtes Bild und manchmal hätten wir es auch so gerne, dass es so einfach ist. Wir kennen ja auch diesen Vers, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das klingt so schön und wunderbar, aber hast du dich nicht auch schon mal gefragt, was ist denn dieses Alte? Was ist denn der alte Mensch an mir, den ich ausziehen muss? Ist es meine Vergangenheit, ist es alles, was ich bis zum Punkt meiner Bekehrung erlebt habe, muss ich das alles hinter mir lassen, weglassen, jetzt bin ich halt ein neuer Mensch. Das Alte passé, also die Vergangenheit passé und das Neue ist jetzt da. Und wie ziehe ich das eigentlich dann aus? Und wie ist das eigentlich mit den Menschen, die im Glauben geboren und aufgewachsen sind, die eigentlich Zeit ihres Lebens an Jesus Christus geglaubt haben, ja, und irgendwann dann mal den Moment herausfinden mussten, wo ihre Bekehrung dann passiert, aber eigentlich war das gar keine Bekehrung, sondern dann eine Bestätigung von dem, was man eh immer geglaubt hat. Haben die überhaupt einen alten Menschen, den sie ausziehen sollen? Wie ziehe ich den neuen Menschen denn an? In diesem Gedanken steckt ja eine Kernaussage, eine Kernwahrheit des Evangeliums. Wir werden neue Menschen, Gott erneuert uns. Aber was ist der alte Mensch und was ist das Neue? Letztlich ist der alte Mensch all das in uns, das von Sünde geprägt wurde. Der alte Mensch ist die Bezeichnung für all das in uns, was von Sünde geprägt wurde. Und Sünde ist letztlich alles, was nicht dem Wesen und dem Willen Gottes und seinen Plänen mit dir entspricht. Und jeder von uns wurde geprägt, auch von der Sünde, auch von Dingen, die dem Willen Gottes und seinem Wesen und seinen Plänen mit dir im Widerspruch stehen. Jedem von uns wurden Wunden zugefügt. Jeder von uns hat eine Erziehung ernossen, in der Fehler gemacht wurden. Das merke ich als Vater auch jeden Tag, dass ich Fehler mache und meine Kinder müssen irgendwann sagen, ja, du hast Fehler gemacht und ich muss jetzt lernen, damit umzugehen. Und selbst wenn du scheinbar in einer Erziehung groß geworden bist, wo alles richtig gemacht worden ist, und das ist ja, wir sind ja so eine überpädagogisierte Gesellschaft, wo man immer besser werden muss, auch als Eltern, und man scheinbar alles immer besser macht. Aber selbst dann, wenn scheinbar alles richtig gemacht wurde, ist das oft eine ungesunde Prägung und da kommen eben dann keine gesunden Menschen hervor, weil dieses scheinbar richtig machen dann vielleicht doch nicht das ist, was Gott wollte. Und das Spannende ist ja, dass Gott auch unsere ungesunde Prägung nehmen kann und etwas daraus machen kann. Ja, es geht also nicht darum, einfach die ungesunde Prägung beiseite zu schieben und zu sagen, das ist gewesen, aber das ist alter Mensch und das lasse ich jetzt hinter mir. Alle meine Wunden der Vergangenheit, die gibt es nicht mehr und jetzt bin ich halt neu. Nein, die Kunst ist es zu erkennen, wie auch das Ungesunde, in dem ich geprägt worden ist, von Gott gebraucht werden kann, weil dadurch auch meine Persönlichkeit geprägt wurde. Du hattest Freunde, mit denen du Zeit verbracht hast, die dich geprägt haben, gesund oder ungesund. Du hast Filme und Serien geguckt und auch diese Dinge, wenn wir 5 Stunden abends Fernsehen gucken, dann prägt uns das. Lehrer, die du hattest, haben dich geprägt, deine Vorbilder. Das Bild, das du von dir selbst bekommen hast im Laufe deines Lebens, das hat dich geprägt. Bist du überzeugt, dass du wertvoll bist oder leidest du unter einem geringen Selbstwert? Und auch die Wünsche, die Träume und Sehnsüchte, die du im Laufe deines Lebens entwickelt hast, die prägen dich. Und jetzt dürfen wir diese Prägung nehmen und uns fragen, okay, was hat das eigentlich aus mir gemacht? Wie wurde ich geprägt? Was hat das für eine Persönlichkeit hervorgerufen? Die Bibelstelle macht deutlich, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Also dem, wo die Vergangenheit mich gesund geprägt hat und ungesund geprägt hat. Die Verse 19 und Verse 17 und bis 19 in Epheser 4 sind ja krass. Da sagt Paulus, das aber sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Seins, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihren Herzen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Mit diesen Versen macht deutlich, dass wir als Kinder Gottes uns unterscheiden sollen von den Menschen, die Gott nicht kennen. Nicht, weil die übrigen Menschen alle per se schlechte Menschen sind. Das könnte man ja hier hereinlesen. Wir sind jetzt die Guten, wir sind Kinder Gottes. Ja, und alles um uns herum, alle Menschen, die Gott nicht kennen, das sind schlechte Menschen. Und so dürft ihr nicht sein. Es geht nicht darum zu sagen, das sind die schlechten Menschen, wir sind die guten Menschen. Ich glaube, dass viele Menschen, die Gott nicht kennen, in ihrer Persönlichkeit sympathischer und besser sind als mancher Christ. Es geht darum, dass diese Menschen gelernt haben, ohne Gott zu leben. Sie sind daran geprägt, ohne Gott zu leben, nicht nach ihm zu fragen und jenseits von Gott nach Leben und Erfüllung zu suchen. Und das ist das Problem. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Wesenszug dieser Menschen verdorben ist. Nein, auch Menschen, die Gott nicht kennen, können sympathisch sein, können liebevoll sein, können hilfsbereit sein, können lieben. Und doch brauchen sie Erneuerung. Und das Problem ist, wenn man jenseits von Gott nach Leben sucht, dann führt das auf die Dauer in die Sünde, also weg von Gott. Dann sucht man nach Leben, sucht man nach Erfüllung, sucht man nach Annahme an ungesunden Quellen. Und das prägt Persönlichkeit und beeinflusst das Verhalten. Und jeder hat diese Prägung erlebt. Jeder von uns kennt das bis heute, dass man, um Sehnsüchte zu stillen, nicht bei Gott sucht, sondern woanders. Und wie oft tappen wir in eine Situation, in ein Verhalten rein, von dem wir wissen, das war falsch, und haben uns doch verführen lassen, weil wir erhofft haben, dass dadurch irgendwas in uns gestillt wird. Jeder von uns hat diese Prägung erlebt. Aber jetzt kommt dieser entscheidende Unterschied und das ist Vers 20. Und da spricht Paulus uns direkt an. Und da heißt es hier, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Und dieses Wort kennengelernt, das ist eigentlich das die Schlachtübersetzung, die ich eigentlich immer für eine sehr gute Übersetzung halte, so ein bisschen ungenau. Eigentlich müsste man übersetzen, andere machen das auch so, ihr habt Christus nicht so gelernt. Und das klingt natürlich komisch, hä? Ihr habt Christus nicht so gelernt? Und dieses gelernt heißt, ihr habt Christus nicht so erfahren, Christus ist euch anders begegnet. Man könnte auch sagen, ihr aber seid von Christus anders geprägt worden. Ihr seid von Christus anders geprägt worden. Der alte Mensch, der wurde geprägt in Dingen und in Verhaltensweisen und Sehnsüchten, die dem Willen Gottes nicht entsprechen. Ihr wurdet geprägt ohne Gott, aber Christus hat euch anders geprägt, hat euch eine neue Prägung gegeben. Und jetzt geht es darum, dass diese Prägung Jesu unsere Persönlichkeit verändert und das eintreten lässt, was in geistlicher Ebene schon längst passiert ist, nämlich, dass das Alte vergangen ist, der alte Mensch abgelegt wurde und etwas Neues da ist. Das ist in dem Moment, wo Jesus Christus in dein Leben kam, passiert. Du bist ein neuer Mensch und Jesus sieht dich als neuer Mensch. Das wird auch in dem Text so schön deutlich, wo es heißt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen worden ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ihr seid neue Menschen, aber das, was jetzt neu ist, muss in eurem Inneren ankommen. Paulus spricht über das Problem des alten Menschen und da sagt er, dass wir in unserem Sinn, in dem Verstand verfinstert sind. Also das Problem ist etwas Inneres, es betrifft den inneren Menschen, die Persönlichkeit. Und jetzt heißt es hier, wo es um uns geht, dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Also im inneren Menschen haben wir eine Prägung erlebt, die ungesund ist und jetzt werden wir aber durch die Prägung Jesu im Inneren verändert. Und das ist ein Prozess. Jesus möchte uns verändern, unsere Persönlichkeit heilen, indem er uns prägt. Indem wir ihn und seine Wahrheit kennenlernen, indem Jesus uns zuspricht, wer wir in ihm sind, wie wertvoll und geliebt wir in ihm sind und von ihm sind. Indem Jesus uns deutlich macht, was unsere Berufung ist und Gottes Ziel für unser Leben ist. Und indem uns immer klarer wird, wie man mit einer geheilten Persönlichkeit Christus immer ähnlicher werden kann und so leben kann, wie er es vorgemacht hat. Wir haben den neuen Menschen angezogen. Und jetzt darf sich dieser neue Mensch prägen lassen von Christus. Wie sieht das praktisch aus? In den Versen 25 bis 32 wird das nun ganz praktisch deutlich, wie das gelebt werden kann. Und das Erste, was hier dann heißt, ist, darum legt die Lüge ab. Und Lüge ist nicht nur dieses, ich sage in bestimmten Situationen die Unwahrheit. Lüge ist letztlich auch, wenn unser Reden und unser Handeln nicht in Übereinstimmung ist mit unseren Überzeugungen. Wenn dein Reden und dein Handeln in Übereinstimmung ist mit deinen Überzeugungen, dann nennt sich das Integrität. Das Gegenteil also von Lüge könnte man sagen, ist Integrität. Ich stehe für meine Überzeugung ein. Leg die Lüge ab, bedeutet also für uns als Christen erstmal ganz praktisch, werd dir bewusst, was deine Überzeugungen sind. Ist dir wirklich das wichtig, was Jesus Christus wichtig ist? Soll das deine Überzeugung sein? Und die Antwort ist natürlich ja, sonst wären wir keine Kinder Gottes. Aber die alten Überzeugungen, die kämpfen manchmal mit den neuen Überzeugungen. Aber wenn wir sicher sind in dem, was Jesus Christus von uns möchte, wenn wir sagen, ja, das ist meine Überzeugung, dafür lebe ich, dann wird sich das auch in deinem Handeln und deinem Reden zeigen. Ich zum Beispiel bin überzeugt davon, dass jeder Mensch von Gott in Würde geschaffen wurde. Darum schaue ich mir nicht diese Reality-Shows im Fernsehen an, wo das einzige Mittel, um Zuschauer zu gewinnen, das ist, die Würde der Menschen zu nehmen. Das sind diese C-Promis, ja, die sich da entwürdigen. Ja, und das ist das, was mich dann erheitern soll. Klar, wenn irgendwelche Promis, die ja gefühlt über mir stehen, entwürdigt werden, dann fühle ich mich besser. Ja, deswegen gucken, glaube ich, so viele Leute das. Aber es ist doch grausam, wie Menschen dort die Würde geraubt wird. Ich bin überzeugt davon, dass Gott Sexualität als etwas Reines und Heiliges für die Ehe geschaffen hat. Ich bin überzeugt davon, dass Ehebruch im Herzen beginnt und darum schaue ich mir keine Pornos an. Weil ich weiß, dass Pornos das Bild von Sexualität vergiften. Ich bin überzeugt davon, dass Gott möchte, dass ich mit Respekt und Liebe mit meiner Frau umgehen soll. Darum bemühe ich mich, liebevoll mit ihr umzugehen. Ich rede liebevoll mit ihr. Ich schreie sie nicht an, sondern ich stärke und ermutige sie. Ich behandle sie mit Respekt und Ehre. Und so könnte man so jeden Bereich deines Lebens angucken und gucken, ja, was bedeutet es, Christus gemäß zu leben und seine Überzeugung zu teilen. Und dann heißt es hier als Zweites, zürnt ihr, so sündigt nicht. Das ist spannend, wir als Christen denken manchmal, zornig sein, das ist verboten. Ja, aber hier, Paulus geht davon aus, nein, auch ein Christ kann zornig werden, Gott wird ja auch zornig. Und es kommt vor, dass wir wütend werden, ich werde auch wütend. Auch Christen haben ab und zu den Grund, zornig zu sein. Die Frage ist, was mache ich dann? Lasse ich meine laute Persönlichkeit und meinen cholerischen Zügen freien Lauf und schlage mein Gegenüber verbal K.O.? Oder beherrsche ich mich und schaffe es, angemessen zu streiten? Oder als stille Persönlichkeit fresse ich mein Ärger in mich hinein und entwickle Groll und Hass und werde irgendwann zynisch? Oder fange hintenrum an zu lästern? Oder gewinne ich den Mut, Konflikte anzusprechen? Zürnt ihr, so sündigt nicht. Gib dem Teufel keinen Raum, heißt es dann. Gewinne ein Gespür, in welchen Situationen der alte Mensch dich prägen möchte. Das passiert ja. Jeden Tag kommt der alte Mensch, dieses alte Ego, die alte Prägung hoch und möchte mich zurückholen. Ja, aber je mehr wir in der neuen Prägung unterwegs sind, desto mehr gewinnen wir ein Gespür dafür, wo der alte Mensch kommt, und dann können wir ihn zurückweisen. Wir können aktiv werden. Und manchmal kann es wichtig sein, dass man sich bestimmten Situationen einfach nicht mehr aussetzt. Wenn du merkst, dass alte Freunde dich immer wieder zur Sünde verführen, vielleicht ist dann der Punkt erreicht, wo du Freundschaft beendest. Wenn du merkst, dass bestimmte Serien und Filme in dir unreine Wünsche und Sehnsüchte hervorrufen, vielleicht ist der Punkt erreicht, Serien aus deiner Mediathek auszusortieren. Und dann sind hier noch die Verse 28 bis 32, da ist so viel drin. Geht diese Verse doch zu Hause nochmal durch und guck mal, wie zeigt sich eigentlich der neue Mensch, wie kann eine gesunde Persönlichkeit aussehen? Da heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ey, dieser Vers, der ist so schnell gelesen, aber das ist so krass. Kein schlechtes Wort soll euch aus eurem Mund kommen. Kein schlechtes Wort. Ey, wie schnell sind wir mit unseren Worten? Das allein ist so ein Punkt da, das müsste man mal sich für ein Jahr vornehmen und genau seine Worte auf die Waagschale legen und gucken, was kommt eigentlich aus unserem Mund. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. In der Pfingstpredigt, da rede ich ein bisschen darüber, was es heißen kann, den Heiligen Geist zu betrüben. Könnt ihr auch auf der Homepage nachhören. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist so erstrebenswert, in dieser neuen Persönlichkeit zu wachsen. Weil wir haben den guten Gott kennengelernt und der ist in uns. Und jeder, der Jesus Christus in sich trägt, der hat ja diese Sehnsucht nach der neuen Persönlichkeit. Und ich wünsche uns das, dass diese Prägung in Christus zunimmt und dass sich das immer mehr zeigt in unserem Umgang miteinander. Dass wir als Gemeinde mehr so eine christusmäßige Gemeinschaft werden und wie ein Abbild werden von Christus selbst mehr und mehr. Und dazu möchte ich uns nochmal segnen und bete dafür und bitte steht doch dazu auf. Jesus, ich danke dir, dass du in unser Leben getreten bist und dass dich kennenlernen bedeutet, dass du anfängst, uns zu prägen. Und ich danke dir, dass deine Prägung hundertprozentig gesund ist. Und dazu führt, dass wir auch als Menschen heil werden und gesunden. Danke, dass wir den alten Menschen ablegen durften und neue Menschen werden durften. Und dass wir jetzt erleben dürfen, wie das immer mehr Realität in uns wird. Wir wollen nicht müde werden, uns danach auszustrecken. Wir wollen immer wieder neu diesen Prozess, ja zu diesem Prozess der Veränderung sagen. Und daran glauben und daran festhalten, dass du uns verändern kannst. Und ich denke gerade an die Situation und die Menschen, die feststecken in irgendeiner Sünde. Immer wieder in die gleiche Falle gezogen werden und schon so oft versucht haben, auszubrechen und erlebt haben, oh, ich schaffe das nicht. Ich danke dir, Jesus, dass durch dich Befreiung möglich ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du diesen Sog der Sünde jetzt durchbrichst. Und dass du diesen Menschen diese wirkliche Freiheit schenkst und die Kraft auszubrechen und eine neue Verhaltensweise zu erlernen. Ich danke dir, dass deine Liebe in uns lebt und ich wünsche mir, dass deine Liebe zunimmt. Und dass das, was wir sagen, das, was wir tun, das, was wir denken, mehr und mehr geprägt ist von dir, von deinem Wesen und deiner Liebe. Danke, dass du uns das schenkst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Thank you.